Herzlich willkommen im Coaching-Zonen-Podcast, Christine Kempkes. Wir kennen uns eigentlich, also ich kenne dich wahrscheinlich eher, als du mich kennst, weil ich dir auf Instagram folge. Da bist du unter liebevoll trauern und schreibst und erzählst auch immer, was du machst. Und ich finde das ganz spannend, weil du hast eine Akademie gegründet. Die heißt auch Liebevoll Trauern, deine Akademie, und bildest TrauerrednerInnen aus, aber auch die Personen, die auch TrauerbegleiterInnen sind. Und ich finde das Thema, also jetzt könnte man ja fragen, ja, wieso muss jetzt in einem Podcast für Promovierende eine Trauer, warum müssen wir über Trauer sprechen? Und ich habe das Thema schon ganz lange auf der Seele liegen, weil das Thema Trauer einfach keinen Halt macht vor Leuten, die eine Doktorarbeit schreiben. Und ich begrüße dich ganz herzlich, freue mich, dass du da bist. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt bei deiner Begrüßung noch was nicht gesagt habe, was dir noch wichtig ist.
Hallo Jutta erstmal. Also vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich auch total gefreut, dass ich in so einem auf den ersten Blick vielleicht fachfremden Podcast zu Gast sein darf. Und gleichzeitig wissen wir ja irgendwie zumindest vom Kopf her, auch wenn wir es manchmal nicht wahrhaben wollen, dass uns das Thema Trauer und Tod und Abschied alle betrifft. Und zwar nicht erst, wenn jemand verstirbt. Also das ist vielleicht schon direkt der erste Hinweis, auch für die Promovierenden. Trauer zeigt sich ja immer dann, wenn wir etwas oder jemand Wertvolles verloren haben. Und das können auch ganz andere Dinge sein. Eine Partnerschaft, die in die Brüche geht, oder ein Umzug und ein Herausgerissenwerden aus dem Umfeld und aus der Heimat vielleicht. Also alles, was wir verabschieden, wovon wir uns lösen müssen, löst einen Trauerprozess, im kleineren oder im größeren, aus. Und insofern kann man wirklich sagen, es betrifft uns alles. Nicht nur, es wird uns alle betreffen, sondern es betrifft uns auch jetzt schon alle. Und insofern freue ich mich total, dass du das Thema aufgreifst, auch für die Promovierenden.
Ja, ich habe so zwei Gesprächsstränge, so, weil einerseits ist so das Thema Trauer, also dass man jemanden verlieren kann. Also ich habe jetzt zwei Promovierende beispielsweise in meiner Community, deren Mutter gestorben ist. Wahrscheinlich habe ich noch mehr, aber bei zweien weiß ich, sagen wir mal so. Und dass dieses Thema Promotion, also ne, das ist ja so sehr belastet von, wir müssen schnell fertig werden und wir müssen arbeitsfähig sein. Und also so, das ist das eine, dass man sich vielleicht auch die Zeit nicht nimmt. Da würde ich gerne mit dir sprechen. Und das andere, das haben mir meine Leute aus der Schreibwoche heute nochmal mitgegeben. Die haben nämlich gesagt, die haben so gesagt, ja, auch die Lebenszeit, die man vielleicht damit verbringt zu promovieren, ist ja vielleicht eine Lebenszeit, die vorbei ist. Und auch so das Thema Kinder, ne, man hat Kinder und kann mit denen vielleicht nicht so das machen. Also könnte man schon, aber dann könnte man nicht promovieren und das in der Gesellschaft vielleicht auch noch so, dass das dann auch die Schuld der Eltern oder in dem Fall jetzt der Mütter ist. Also ich würde gerne auch mit dir über dieses Thema, also Trauer um nicht um Menschen, sondern um eine Zeit oder um eine Gelegenheit sprechen. Und ich frage jetzt einfach mal dieses Thema Trauer. Also ich meine, das kommt ja überall vor jetzt, nicht, ob man jetzt promoviert oder so, ne? Welche Ideen hast du dazu, damit umzugehen, wenn jetzt jemand stirbt? Und man hat gar keine Zeit. Man denkt sich, ja, jetzt habe ich keine Zeit. In 3 Tagen stehe ich wieder auf der Matte und dann geht es weiter.
Ehrlicherweise glaube ich, dass das tatsächlich kein Thema ist, was allein für Promovierende gilt. Der Tod kommt immer ungelegen und der landet immer an irgendeinem Punkt unseres Lebens. Und dann müssen wir damit umgehen. Also das ist dann die Situation, auf die der Tod trifft sozusagen. Und manche sind im totalen Familiengewickel mit kleinen Kindern und dann stirbt ein Elternteil beispielsweise. Manchmal ist es Berufstätigkeit und Familie und alles gerade in so einer, also gerade Eltern versterben ja oft in einer Lebensphase, wo wir so in der Rush-Hour unseres Lebens sind. Da können wir eigentlich den Tod, wenn wir mal ehrlich sind, gar nicht gebrauchen. Aber wer kann den überhaupt gebrauchen? Ja. Also wir müssen immer mit dem umgehen, was dann da ist. Und das, das Ziel auch in meinen Begleitungen ist ja immer, an den Punkt zu kommen, dass wir akzeptieren, was da passiert ist. Dass wir akzeptieren können, dass wir die Trauer ab sofort im Gepäck haben. Wir können die nämlich nicht wegmachen. Wir können da auch keinen Glitzer drüber streuen, damit es irgendwie leichter sich anfühlt. Es geht darum, die zu fühlen und so zu integrieren, dass wir die gut im Gepäck haben können, dass die nicht ständig wie so ein dicker Wackerstein in unserem Rucksack liegt. Und dabei können verschiedene Dinge helfen. Das eine, und das ist, mittlerweile gibt es dazu auch schon Studien, wir wissen aus der Emotionsforschung, so wie wir über eine Emotion denken, wie wir eine Haltung zu einer Emotion haben, so fühlen wir die dann auch. Also wenn wir schon denken, oh Gott, Trauer, das ist ja ganz furchtbar, das will ich gar nicht haben, das will ich am liebsten wegdrücken, dann fühlt sie sich umso schlimmer an. Wenn ich aber sagen kann, okay, die Trauer ist offensichtlich eine ganz normale Reaktion, wenn ich jemanden oder etwas Wertvolles verloren habe, und jetzt versuche ich einen Umgang mit ihr zu finden und kann sie sozusagen auch ein Stück weit einladen in mein Leben, dann wird sie milder. Also das ist so, ne? Also das ist wirklich mittlerweile auch schön erforscht. Allein die Haltung, die wir zu Emotionen haben, entscheidet schon darüber, wie wir sie empfinden. Ne? Und es gilt im Übrigen auch zum Beispiel, es gilt für alle Emotionen, es gilt auch für Angst. Es ist ganz spannend, wie sich Angst verändert, wenn wir sie akzeptieren. Also wenn wir sehen, was die Angst uns zeigen will und was sie Gutes für uns tut auch. Ne? Und wie wir dann können wir ganz anders mit der dysfunktionalen Angst umgehen, sage ich jetzt mal. Das mal so erstmal als Einstieg für die DenkerInnen, die vielleicht besonders auch in diesem Podcast zuhören. Ne? Und dann geht es immer um, also wenn wir um eine verstorbene Person trauern, geht es darum, dieser Person einen neuen Platz hier bei uns im Leben zuzuweisen. Das ist das Ziel. Und das ist natürlich in so einem wuseligen Alltag, wo ich eigentlich mit dem Kopf ganz woanders bin, mitten in der Promotion stecke, vielleicht auf den ersten Blick sehr anspruchsvoll. Und gleichzeitig vielleicht auch wieder nicht, wenn Menschen akzeptieren können, okay, und das ist ein Prozess, ich sage nicht, dass man da einen Schalter umlegt und das ist dann ganz super easy peasy, aber wenn sie sagen können, gut, körperlich habe ich meine Mama, meinen Papa, wen auch immer ich da vermisse, nicht mehr bei mir, aber ich trage sie oder ihn in meinem Herzen. Ich habe Situationen am Tag, wo mir sofort ein Gedanke durchfliegt, ah, die Mama, die hätte jetzt gesagt. Ja? Und dann gilt die sogenannte Gleichzeitigkeit. Das heißt, das fühlt sich nie an wie so, entweder ist es traurig oder es fühlt sich irgendwie dankbar und warm an oder so, sondern es ist vielleicht ganz häufig alles gleichzeitig. Also dieser Platz im Herzen, der fühlt sich gut an. Und gleichzeitig ist der schmerzhaft, weil ich doch lieber knuddeln würde und umarmen würde oder weil ich doch lieber telefonieren würde, weil die Mama oder der Papa immer so einen guten Rat für mich hatte in solchen Zeiten in der Promotion. Also das gleichzeitig auch auszuhalten und nebeneinander zu stellen, nicht alles von dem anspruchsvollen, von dem herausfordernden Gefühl überdecken zu lassen, sondern auch das Gute, das Warme, die Liebe zu sehen, die ja nicht endet. Durch den Tod.
Kann man das eigentlich alleine?
Ja, also ich kenne die aktuellsten Zahlen nicht, aber ich habe mal gehört, dass tatsächlich 80 bis 90% der Menschen ganz autark und alleine die Trauer integrieren können. Wir haben diese Fähigkeit, wir tragen die in uns. Das merke ich auch immer wieder bei Kindern. Die gehen da noch viel intuitiver dran. Die sind nicht so verkopft wie wir. Die haben oft viel leichter diesen anderen Zugang zu der Person, die sie vermissen. Also die sprechen viel selbstverständlicher mit der Oma oder mit der Mama, die verstorben ist. Ne? Die binden die ins Spiel ein. Die haben viel selbstverständlich eine Vorstellung davon, wo die jetzt sein könnten und machen sich da ihr Bild und springen in so eine Trauerpfütze rein. Dann sind die gerade ganz traurig und dann springen sie wieder raus und gehen weiter und dann kommt die nächste Pfütze, in die springen sie rein und wieder raus. Wir verkopften Erwachsenen verharren gerne mal dann in der Pfütze.
Ja, man sagt so bei den WissenschaftlerInnen auch so, also das habe ich in der Studie gelesen über Mental Health, dass viele von denen belastet sind, weil Strukturen und so, das ist jetzt nicht die Frage, aber dass sie das irgendwie so empfinden, weil sie viel drüber nachdenken. Hm. Also so, dass es vielleicht auch die Auseinandersetzung, die vielleicht manche Menschen mehr haben als andere, und da würde ich meine Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, glaube ich, dazu zählen. Mhm. Und dann, also ich will noch mal kurz auf deinen Job kommen, weil ich würde ja schon auch in so eine Trauergruppe gehen. Kannst du kurz erzählen, was man da, also was das so ist und warum das auch eine Idee ist?
Also es gibt ja unterschiedliche Angebote. Das eine sind Trauergruppen und das andere ist eine Einzelbegleitung im 1:1. Okay. Beides ist möglich, beides biete ich an, Trauergruppe nicht ganz so oft, weil es bei den Trauergruppen nach meiner Auffassung sehr wichtig ist, dass sie gut spezifisch zugeschnitten ist. Also ich halte wenig davon, ich sag mal, die 85-jährige Witwe neben die 38-jährige zu setzen, die ein Sternenkind hat, und dann da mitten rein noch den 45-jährigen Vater, der seinen Sohn durch einen Unfall verloren hat. Also es ist zwar alles Trauer, aber die Menschen sind dann in sehr unterschiedlichen Lebenswelten, gerade aktuell, und das hat Einfluss auf den Trauerprozess. Bei mir gibt es jetzt zum Beispiel ab Sommer eine Trauergruppe in Präsenz.
Habe ich gelesen.
Gott sei Dank auch ein paar Online-Angebote schon, aber bei mir gibt es jetzt ab Sommer in Präsenz ein Angebot für junge Erwachsene zwischen 18 und 30, die um einen Elternteil trauern. Also sehr spezifisch zugeschnitten Menschen, die vom Alter her in doch durchaus vergleichbaren Lebenssituationen sind und eben diese Situation haben, dass eine Wurzel von mir verstirbt. Also wenn ein Elternteil stirbt, dann ist das eine Wurzel, auf der sich mein Leben aufbaut. Ja. Und das ist das Besondere, wenn Eltern sterben, insbesondere wenn das zweite Elternteil stirbt. Das ist nochmal heftiger, ne? Mhm. Also, und Gruppe ist für viele eine gute Möglichkeit, weil sie merken, sie sind nicht alleine. Sie können sich dann nochmal mit anderen in vergleichbarer Situation austauschen, und das tut vielen gut. Wenn die Gruppe, sage ich jetzt mal, auch gut angeleitet ist. Es gibt natürlich auch Trauergruppen, wo dann so eine Dynamik entsteht, dass Menschen am Ende sagen, also wenn ich gehe da eigentlich zufriedener rein, als ich nach anderthalb Stunden wieder rausgehe, weil mich das so runterzieht, weil ich die ganze Energie der anderen Verluste auch noch irgendwie in mir spüre, dann wäre Gruppe vielleicht nicht das Passende, sondern die Einzelbegleitung, das, was es möglich macht, in diesen Trauerprozess reinzukommen. Und das heißt nicht, dass man ein halbes Jahr lang oder ein Jahr wie in der Therapie irgendwie wöchentlich zu Einzelsitzungen geht, sondern ich habe es ganz oft so, dass Menschen vielleicht 3-4 Mal bei mir sind für eine Stunde oder für anderthalb Stunden. Mhm. Und dann haben sie ihren Handwerkskoffer, um mit der nächsten Welle klarzukommen, so gefüllt, dass sie das alleine schaffen. Und das ist auch mein Ziel. Ich will die ja gar nicht an mich binden, sondern die sollen in der Lage sein, zu trauern und gesund zu trauern.
Ich habe noch mal eine andere Frage. Wenn zum Beispiel, also wenn jetzt jemand stirbt, also ein Elternteil oder Partner oder Partnerin, irgendwie so, ne? Und also jetzt bei den Promovierenden, und die sagen das dann ihrer Promotionsbetreuung, ne? So wie, ich kann mir dann vorstellen, dass ja auch viele Leute, also ich weiß gar nicht, ob ich damit umgehen könnte. Also außer zu sagen, ey, ja, tut mir total leid. Frage Nummer eins, wie kann ich das so durchsetzen, dass das nicht so nach 3 Tagen vorbei, also dass man sagt, ach ja, deine Mutter ist vor 2 Wochen gestorben, aber jetzt musst du mal wieder so kommen, ne? Und das andere ist aber, wie können auch Promotionsbetreuende oder Kollegen, Kolleginnen damit umgehen?
Ich glaube, das Wichtigste, was man da tatsächlich sagen kann, ist, dass die gar nicht großartig was machen müssen. Wir haben immer so das Gefühl, wir müssen jetzt helfen. Und oh Gott, wie mache ich das? Ich kenne mich mit Trauer gar nicht aus. Und das macht mich dann vielleicht auch zusätzlich noch selber traurig. Vielleicht habe ich auch als Betreuer oder Betreuerin gerade eine schwerkranke Familiensituation zu Hause, und dann teasert mich das ja zusätzlich an. Also wir müssen gar nicht unbedingt viel tun, wenn wir da sind und wenn wir ein offenes Ohr haben und wenn wir den Raum schaffen, dass Promovierende sich trauen zu sagen, ich habe in dieser Woche mein Pensum überhaupt gar nicht geschafft, weil ich kann mich gar nicht konzentrieren, ich schlafe so gut wie gar nicht. Also Trauer wirkt sich ja sehr unterschiedlich aus. Mhm. Sehr häufig wirkt sie sich halt körperlich aus. Konzentrationsschwierigkeiten haben eigentlich alle Trauernden für eine Zeit lang. Und viele leider auch mit Schlafschwierigkeiten zu tun. Und das ist einfach eine Zeit, wo man so immer so einen schmalen Grat an der Erschöpfung entlangläuft. Und dann braucht es, glaube ich, jemanden, der da einfach Verständnis hat, der sagt, ja, sag mir bitte, wie gerade die Situation ist. Und dann gucken wir, wie wir vielleicht mit kleineren Schritten weitergehen können. Oder welche Rahmenbedingungen wir schaffen können, damit es weitergehen kann.
Bedeutet vielleicht für die Trauernden auch, dass die sagen, was sie brauchen, damit jemand anders weiß, was er oder sie tun kann.
Ja, und dass die Begleiter, also die BetreuerInnen vielleicht auch wissen, was gibt es denn jetzt hier am Ort, was gäbe es denn an Unterstützungsmöglichkeiten? Also gibt es hier am Ort Trauergruppen für junge Erwachsene? Gibt es hier Trauerbegleitende oder kenne ich vielleicht welche, die auch online arbeiten, wo ich zumindest mal den Impuls setzen kann? Guck mal, wenn du das Gefühl hast, du kommst alleine wirklich nicht klar, dann gönn dir 2-3 Stunden Trauerbegleitung. Ja, auch da den Blick mal zu öffnen. Viele, auch viele Promovierende, so wie viele andere Menschen, wissen gar nicht, dass es das gibt.
Hast du eigentlich so einen Buchtipp? Also Wissenschaftler.
Also ich habe ja selber 2 Bücher geschrieben.
Ja, ja.
Damit fange ich jetzt einfach mal an.
Ja, bitte, sehr gerne.
Ne? Das eine ist, das zweite Buch, was ich geschrieben habe, ist ja Abschied gestalten. Da geht es um die Phase vor dem Tod. Also auch das ist ja was Promovierende gegebenenfalls erleben. Also die Herausforderung beginnt ja nicht erst mit dem Tod, sondern vielleicht gab es davor schon eine pflegende Phase, wo jemand gefordert war. Und darum geht es in diesem Buch Abschied gestalten. Wie kann ich mit dieser Zeit sehr bewusst umgehen, weil wir in dieser Pflegephase oder in dieser Zeit, auf dieser letzten Wegstrecke des Lebens sozusagen, die Basis legen für einen guten Trauerprozess. Und vieles, was wir da tun oder eben nicht tun, ist nicht mehr nachholbar danach, nach dem Tod. Ne? Das ist das eine Buch, was gut unterstützen kann. Und das melden mir viele zurück, die einfach sagen, boah, das hat mich ermutigt, andere Gespräche zu führen mit der schwerkranken Person oder mit der hochbetagten Oma, Mutter, Vater, wer auch immer. Und das andere, das war dann mein erstes Buch, ist eigentlich die falsche Reihenfolge, bezieht sich auf den Trauerprozess, mit der Trauer leben lernen. Da sind ganz viele, auch kleine Übungen. Nach jedem Kapitel ist irgendwie eine kleine Übung oder eine Reflexionsmöglichkeit für sich selber mal drüber nachzudenken, wie ich damit umgehen könnte oder was mich unterstützen könnte.
Ach super, danke. Ja, Mensch, stimmt, ich habe sogar deine Buchcover in deiner E-Mail-Signatur gesehen, aber ich habe sie mir wahrscheinlich nicht richtig gut angeguckt. Ich verlinke die auf jeden Fall.
Danke dir.
Kempkes mit E. Ich sage das nur hier nochmal, falls jemand nicht in die Shownotes des Podcasts guckt.
Und oder auch PK. Viele schreiben es ja ohne P.
Ja, stimmt. Und liebevoll trauern auf Instagram. Ich würde jetzt gerne nochmal auf dieses Thema kommen, was mir die Promovierenden heute mitgegeben haben. Die haben gesagt, oh ja, und das. Also das, wie trauert man denn? Oder wie geht man? Also beispielsweise, du promovierst, musst dich da durchsetzen und hast irgendwie so das Gefühl, du bist so einerseits keine gute Mutter, weil du ja immer diese Einschränkung des, also berufstätig, also in unserem Fall des Promovierens hast. Aber du bist als Wissenschaftlerin auch immer die, die sagt, ich muss jetzt gehen und die Kita hat zu oder das Kind ist krank. Und auf einmal wirst du traurig, weil du nicht genügst. Wie geht man damit um?
Ja, das ist natürlich tatsächlich auch eine Form von Trauer, weil ich vielleicht so ein inneres Bild von, wie gestalte ich Beziehungen habe und wie viel Zeit verbringe ich dafür dann mit den Menschen, die mir wichtig sind und die mir nahestehen. Und dann merke ich in so einer Promotionsphase, da geht gerade nicht so viel, wie ich eigentlich haben möchte, ne, wie mir wichtig wäre. Also der erste Impuls, der mir kommt, ist zu sagen, sei nicht so streng mit dir. Es ist ja jetzt eine Phase und es steckt auch bei mir in diesem liebevoll Trauern drin, dass wir gut mit uns sind. Wir sind oft so wahnsinnig streng mit uns. Wir gucken auf das Defizit, was wir gerade alles nicht schaffen und was liegen bleibt. Und die Wohnung ist so unaufgeräumt. Und manchmal sagen mir Trauernde auch, die nach einem Todesfall zu mir kommen, ich schaffe noch nicht mal das und das und das und das, kommt eine ganz lange Liste. Ich schaffe gar nichts mehr. Mein ganzes Leben ist irgendwie so. Licht in Scherben. Und ja, wer spricht da? Ne? Da spricht jemand, so eine innere Stimme mit ganz erhobenem Zeigefinger. Und vielleicht kann ich diese Stimme mal in den Arm nehmen und sagen, ja, ich gebe mein Bestes und mein Bestes heißt gerade, ich versuche das Thema, was mir am Herzen liegt, voranzutreiben. Und das ist eine Phase. Wenn die Promotion abgeschlossen ist, kann ich durchatmen. Ja? Und das kann ich ja auch kommunizieren mit meinem Umfeld. Also oft ist es ja so, dass so nicht ausgesprochenes, quasi die Energie davon, die wabert so durchs Orbit, ja. Aber in dem Moment, wo ich einer guten Freundin auch mal sagen kann, du weißt was, es tut mir so leid, dass ich gerade nicht so viel Zeit für dich habe, dass ich irgendwie gefühlt ständig von A nach B hetze oder wir sitzen zusammen und ich gucke schon wieder auf die Uhr. Das tut mir wirklich leid, dass das gerade so ist und es ist meiner Promotion geschuldet und es werden andere Zeiten für uns kommen.
Ja, ist halt so schwierig, weil viele Promovierende, also gerade promovierende Mütter vielleicht auch wirklich schon ziemlich lange promovieren, ne? So und das ist dann natürlich, also so auch vielleicht so in Richtung Trauer um Lebenszeit, die man vielleicht verschwendet hat. Also so, ne, dass man sagt, so ich habe mich so lange gebunden an etwas.
Ja, und auch da sind wir ja eingeladen zu gucken, wohin geht jetzt gerade der Fokus? Jetzt geht der Fokus auf das Defizitäre, ne? Ich verschwende Lebenszeit für etwas. Gleichzeitig ist es doch auch für jede promovierende Person eine totale Bereicherung, diese, ich sag mal, die eigenen geistigen Kapazitäten auszunutzen, diesen Antrieb, diesen inneren Antrieb an etwas zu forschen und das zu Papier zu bringen. Also das ist ja auch eine Investition in etwas. Es ist ja nicht nur dass sich etwas anderes versagen, sondern da kommt ja auch was ganz Wertvolles für mich dazu. Und wenn du die promovierenden Mütter ansprichst, dann ist das eine Zielgruppe, mit der ich durchaus auch schon mal gearbeitet habe, wo ich so oft denke, und da sind, ich glaube, wir Mütter sind da grundsätzlich ganz schlecht drin, uns Hilfe einzufordern. Mhm. Wir sind oft ja so sozialisiert, wir sind die Kümmererinnen im Familiensystem. Wir kümmern uns um Kinder und um den Haushalt und um den Partner oder die Partnerin. Und wir sind eigentlich ständig für andere da und dann auch noch für die Promotion. Aber uns selber vergessen wir dabei total. Und hatte ich gerade am Wochenende noch ein Gespräch mit einer Teilnehmerin bei mir aus der, also ich bilde ja, wie du auch sagtest, die Trauerbegleitenden aus und da merkte ich auch, das ist jemand, der gerade voll in der Rush-Hour des Lebens ist. Mhm. Und es ist so wichtig, dass wir uns selbst dabei nicht vergessen. Und das bedeutet, dass wir auch mal Menschen im Umfeld sagen müssen, so, jetzt müssen wir nochmal gucken, dass wir hier die Aufgaben anders verteilen. Mhm. Und dass auch heranwachsende Kinder ihrem Alter entsprechend schon mitwirken dürfen. Mhm.
Ich habe gerade überlegt, kann man eigentlich so vorausschauend trauern, falls mal was Trauriges passiert? Weißt du, wie, also ich, ja, voll Quatsch wahrscheinlich, ne? Aber
nee, ist überhaupt kein Quatsch. Ich glaube, die Frage können wir sehr differenziert, entschuldige, dass ich dir da jetzt reingrätsche, ne? Ich glaube, das können wir sehr differenziert und einfach beantworten. Wir können uns vorbereiten, indem wir die Zeit, die uns miteinander bleibt, gestalten, bewusst gestalten. Mhm. Also ich nehme mal ein ganz persönliches Beispiel. Meine Mutter ist gerade 96 geworden. Wir gestalten wirklich diese Lebensstrecke gerade, indem wir viele Momente gemeinsam schaffen, ganz bewusst, wo ich weiß, wird vielleicht das letzte Mal sein. Ja? Mhm. Nochmal gemeinsam auf die Lieblingsinsel fahren, nochmal jetzt am Wochenende, sie liebt ihren Blumenladen, sie kauft gerne Blumen ein. Ich jetzt gesagt am Samstag, okay, komm, wir fahren nochmal in den Blumenladen, dann kannst du nochmal den Kofferraum vollladen und die Kästen bepflanzen lassen. So, ne? Das sind Erinnerungen für später, auf die ich später im Trauerprozess zurückgreifen kann. Das kann ich jetzt gestalten, da habe ich jetzt Einfluss. Was ich nicht beeinflussen kann, und da kann ich noch so sehr Profi sein, ist, was passiert mit mir, wenn meine Mutter tatsächlich mal stirbt. Das können wir nicht vorbereiten. Weil dann ist das Leben da und dann muss ich gucken, wie sonst meine Lebensumstände sind. Und es wird auf jeden Fall ganz furchtbar traurig werden. Aber ich habe dann vermutlich sehr vorgesorgt, was so die Erinnerungsschatzkiste angeht.
Und eigentlich müsste man das ja immer machen, ne? Also nicht nur mit Leuten, die 96 sind, sondern auch eigentlich jetzt, ne? Also so, dass man, also ich denke gerade, ich weiß jetzt gerade nicht, ob das Quatsch ist, aber ich denke jetzt gerade so, weil wir den Fall heute Morgen hatten, da ging es wirklich um dieses Thema, so ja, ich bin traurig, weil ich jetzt gerade drüber nachdenke, dass ich So war das bei mir früher nämlich auch, als meine Tochter klein war, da habe ich auch promoviert, dass ich gedacht habe, ja, ich bin keine gute Mutter. Oder ne, ich bin nicht, ich kann das, was ich mir vorstelle. Ich bin vielleicht nicht immer da oder ich bin nicht pünktlich. Hm. Und das ist in dem Moment vielleicht gar nicht so schlimm, aber eigentlich sieht man da auch so etwas, so, ja, die Ansprüche, die du gesagt hast, ne, die man nicht erfüllt hat. Aber ich denke, man wird vielleicht jetzt auch einfach dann bewusster sein mit denen man zusammen ist.
Genau, also Bewusstsein ist sicherlich etwas, was unterstützen kann. Und gleichzeitig möchte ich davor warnen, dass wir versuchen, so perfekt zu sein. Auch das ist so ein Trend unserer heutigen Zeit, dass wir, also insbesondere nehme ich da auch wieder mal die Mütter, dass wir wirklich perfekt alles unter einen Hut bringen wollen. Und dann gibt's fast schon so einen Contest bei Kindergeburtstagen, ne? Wer hat die größere und beste Torte? Ja. So, und jetzt bin ich aber promovierend oder ich arbeite und oder ich bin gerade pflegende Angehörige parallel dazu und jetzt soll ich auch noch so eine Geburtstagstorte dahin machen und auch noch selber machen und so weiter. Also wir setzen uns, glaube ich, heutzutage richtig, richtig viel unter Druck. Und ich glaube, ehrlicherweise, dass wir immer in unserem Leben die Dinge so gut machen, wie wir sie in dem Moment können. Wenn wir sie anders machen könnten, würden wir das ja tun. Aber wir können es, wir machen es nicht. So. Und das hat mir mal irgendwann ein Coach gesagt vor vielen Jahren, das hat mir in der Erziehung meiner Kinder, die sind heute in den 20ern, ne, hat mir das sehr geholfen, weil ich dachte, okay, meine Tochter, die da gerade in der Pubertät vielleicht so rumpankt, die macht's auch nur so gut, wie sie kann. Also sie macht das, was sie jetzt kann. Und wenn ich dreimal weiß, sie könnte viel bessere Noten schreiben von ihrem Intellekt her. Sie kann es gerade nicht. Warum auch immer. Sie hat es nicht zur Verfügung und abrufbereit. Und mit mir selber kann ich damit auch viel freundlicher sein, weil ich ganz sicher heute, ich kann dir zig Situationen aufzählen, wo ich zurückgucke auf mein Muttersein mit den Kindern, wenn es mal haarig wurde, wo ich mir echt strafend in die Augen gucken könnte und sagen könnte, boah, das hast du wirklich nicht gut gemacht. Und gleichzeitig kann ich mich in den Arm nehmen und sagen, ja, ich habe es aber so gut gemacht, wie ich damals konnte. Ich habe gearbeitet, ich hatte eine Trennung hinter mir, wir haben Patchwork gelebt. Es war Pubertätszeit mit zwei Kindern gleichzeitig und dann war der Hund noch in der Pubertät. So, ne? Also ich habe es so gemacht, wie ich konnte. Und das war das Beste, was ich geben konnte. Und ich habe darüber dann auch immer mit meinen Lieben gesprochen. Also wenn es dann mal hoch herging oder ich das Gefühl hatte, ich werde gerade wieder keinem gerecht, dann habe ich darüber gesprochen und wir konnten uns gut in den Arm nehmen.
Ja, das finde ich auch nochmal wichtig. Das erinnert mich an mich. Wir haben da auch drüber gesprochen. Und so, ich glaube, im Nachhinein würde ich vielleicht auch nichts anders machen. Aber ich würde, glaube ich, dieses Thema Quality Time, ich glaube, das nehme ich jetzt auch nochmal mit, irgendwie vielleicht nochmal anders oder wichtiger nehmen, sozusagen so im Hier und Jetzt leben. Das ist wahrscheinlich die beste Trauervorbereitung. Also ich fand das jetzt gut, Rush Hour des Lebens, ne? Und das habe ich jetzt hier, hatte ich mir so notiert unter Hochphase des Forschens. So, das ist ja dann das. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, so da sollte man unbedingt drüber nachdenken oder so Tipps?
Also was mir immer noch so in Trauerprozessen wichtig ist, es ist, Trauern ist ein sozialer Prozess, weil wir soziale Wesen sind. Also auch da kann ich mir sagen, ich muss da nicht alleine durch. Also wer sind so meine, vielleicht auch meine Trauerbuddies an meiner Seite, die mir jetzt in dieser Lebensphase dann am meisten hilfreich sind? Ob das jemand aus der Familie ist oder ob das zwei beste Freunde, Freundinnen sind, um da immer wieder mal gehalten zu werden, auch im wahrsten Sinne des Wortes gehalten zu werden. Und vielleicht nochmal so als Idee für deine Eingangsfrage, wo du sagtest, wenn so alles auf Promotion steht und da geht die Zeit und die Energie rein und wie soll dann da noch ein Trauerprozess reinpassen? Ich mache sehr gute Erfahrungen mit Menschen, die so, also wirklich voll im Brassel sind, auch mit zum Beispiel Führungskräfte aus höheren Ebenen, ja, die können ja auch nicht sagen, ich gehe jetzt mal 6 Wochen in die Auszeit und nehme mir einen gelben Schein. Die sind vielleicht in so einem Hochleistungsbetrieb unterwegs, wo sie tatsächlich funktionieren müssen. Und es ist ja auch ein Stück weit was Gutes, dass unsere Psyche das kann. Also, dass wir diesen Funktionsmodus haben. Und gleichzeitig darf die Trauer eben nicht komplett weggedrückt und verdrängt werden. So, und da mache ich gute Erfahrungen damit, einen festen Raum für die Trauer einzuräumen. Manche machen das zum Beispiel, auf dem Rückweg von der Arbeit oder weiß nicht, wenn Promovierende das nicht zu Hause machen oder einfach sagen, in dem Moment, wo ich den Rechner zuklappe, gehe ich eine Stunde in den Wald. Und das ist die Zeit mit mir und das ist auch Raum für meine Tränen. Oder manche setzen sich dann bewusst nochmal abends für ein halbes Stündchen hin, gucken Fotos an oder so irgendwas, was auch so die Tränen rausholt, ne? Jede nicht geweinte Träne stellt sich hinten wieder an. Also die wollen geweint werden. Wenn wir die ständig unterdrücken, dann füllt sich das Fass und irgendwann läuft es zu einem ganz unpassenden Zeitpunkt über. Also der Trauer einen täglichen Raum einräumen, der muss gar nicht riesig lang sein. Und ich brauche auch keine Angst zu haben, dass ich danach gar nicht arbeiten kann. Ich kenne Menschen, die machen das morgens bei der ersten Tasse Kaffee. Und dann ist es quasi wie ein To-Do sozusagen. Ja. Hört sich jetzt ein bisschen spooky an, aber der Raum für die Trauer war da und dann kann die Trauer auch einen Schritt zur Seite treten. Ja. Und dann ist Platz für das andere. Und dann kann ich mich darauf auch anders konzentrieren.
Ne? Ja, dass man so sagt, also es kommt mir ja entgegen sozusagen, ich steuere das, ich nehme das für. Das heißt nicht, dass es nicht trotzdem nochmal zwischendurch kommt.
Genau.
Aber ich räume dem einen Platz ein. Ich habe nämlich letztens ein Gespräch mit einer Person gehabt, die, also da ging es eigentlich, da ging es nicht um Trauer, sondern da ging es um, wie kann ich entschleunigen? Und dann stellte sich raus, dass entschleunigen bedeuten würde, zu trauern. Und ne, das fand ich irgendwie eine total gute Strategie, sich alles so voll zu packen, dass man überhaupt gar keine Zeit dafür hat. Also ne, das also gute Strategie jetzt in Anführungsstrichen, weil also das Ziel war jetzt erreicht, weil ne, so sie nicht getrauert hat, aber so zu wissen, ich muss es, geht das, also ich wollte gerade sagen, ich muss es irgendwann, geht das auch, dass man sagt, wenn man das verdrängt, ist nicht gut, ne?
Also dauerhaft ganz verdrängen ist nicht gesund, weil dann sich häufig der Körper doch einigermaßen schnell ein Ventil sucht.
Okay.
Und dann gibt's Migräne oder Rückenschmerz oder Sodbrennen oder so.
Ja.
Oder Schlafstörungen, ne? Dass es dann in der Nacht bearbeitet wird, sozusagen unbewusst. Es ist schon gut, von Anfang an zu sagen, ich fühle und ich stelle mich dem und ich arbeite daran, dass ich es integriere, statt auszuklammern.
Naja, einen Trauerraum schaffen, also einen Trauerzeitraum.
Und was passieren kann, ist je nachdem auch, wie die Umstände sind. Manchmal kommt der Tod ja sehr plötzlich, sehr dramatisch ins Leben. Dann ist es total normal, dass wir überhaupt sowieso erstmal in so eine Art Überlebensmodus gehen, der mit Trauern nicht viel zu tun hat, sondern der einfach, also wo wir Tag für Tag gucken, wohin gebe ich meine Energie und wie komme ich durch diesen Tag, um das irgendwie hier zu überleben sozusagen. Ne?
Ist das eigentlich noch so mit den 7 Phasen der Trauer? Gibt es hier noch? Ich habe das mal immer gelesen.
Kann ich nur massiv schütteln, wann immer wir über Phasen reden, ob es jetzt 4 Phasen sind nach Verena Kast oder 7, spielt keine Rolle. Eine Phase implementiert ja irgendwie immer, oder eine Phase unterstellt, dass es einen Anfang gibt und ein Ende und dann kommt erst das Nächste.
Das Nächste.
Und so funktioniert halt Trauer nicht. Trauer ist strubbelig, Trauer geht drunter und drüber und durcheinander. Und deswegen sind alle Modelle hilfreicher, die das integrieren, die einfach sagen, es ist mal das dran, mal ist zum Beispiel Überleben dran, mal ist Erinnern dran, mal ist in Verbindung gehen dran und das kann hin und her und zurück und dann ist wieder Überleben. Ja. So, ne? Das wäre jetzt, diese Begriffe, die ich jetzt verwendet habe, sind Begriffe von Chris Paul. Das kannst du ja gerne auch nochmal in die Shownotes schreiben. Die Chris Paul hat das Kaleidoskop des Trauerns entwickelt und da arbeitet sie mit diesen bunten Facetten, die wie beim Kaleidoskop, wenn man das so ein bisschen dreht, ne, liegen die farblich unterschiedlich übereinander und untereinander. Ja. Und so ist das eben in der Trauer auch.
Ich bin jetzt schlauer als vorher. Ich danke dir. Das war ein schönes Gespräch. So habe ich mir das auch eigentlich vorgestellt. Und herzlichen Dank, dass du da warst. Und ich schreibe alles in die Shownotes und verlinke auch deinen Instagram-Kanal, weil ich finde den auch gut, wenn man nicht trauert. So zu gucken, was da so passiert.
Ich danke dir sehr, Jutta, dass du das Thema aufnimmst für deine Promovierenden. Das finde ich nämlich wirklich total wichtig, weil es alle in irgendeiner Art betrifft. Also ich denke auch Beziehungen, die auseinandergehen in der Zeit, Partnerschaften, die auseinandergehen, das ist der gleiche Trauerprozess. Und insofern, es betrifft alle und es ist total wichtig, dass du das nicht ausklammerst bei den Promovierenden. Ja. Danke dir.
Danke dir. Auf Wiedersehen.
Tschüss, mach's gut.